HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie Himmel und Erde eingeschaltet haben. Folgende Themen habe ich heute für Sie. Lunchpakete für Obdachlose. Die Diakonie in Hessen bemüht sich auch in der Krise um die Schwächsten der Gesellschaft. Hilfe für Seelen in Not. Die Telefonseelsorge ist in Corona-Zeiten besonders gefordert und öffnet neben dem Telefon auch digitale Beratungskanäle. Die Kanzlerin hat uns ja in ihrer letzten Videobotschaft zur Geduld aufgefordert. Für manche ist ja geduldig sein eine ziemliche Anstrengung, nach dem Motto: Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Warum ein Volkswirtschaftler die Geduld für eine wichtige Tugend hält, warum geduldige Menschen offenbar erfolgreicher sind und wie man die Geduld einüben kann, darum geht's im Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und der Benediktinerpater Anselm Grün hat eine Gebrauchsanleitung für die Quarantäne geschrieben. Was sich dahinter verbirgt, hier in HR Info erfahren Sie es. Bleib zu Hause. Das ist ja das Lebensmotto dieser Tage und Wochen. Eine wichtige Verhaltensregel, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Aber was ist mit den Menschen, die kein Zuhause haben? Sie gehören zu den Schwächsten der Gesellschaft und sie gehören zugleich zu den besonders verwundbaren Personengruppen. Die kirchlichen und die freien Hilfswerke versuchen, weiterhin für obdachlose Menschen da zu sein. In Frankfurt macht die Diakonie zum Beispiel ein eigenes Angebot in der Krise.
Es ist 9 Uhr morgens und noch knackig kalt im Frankfurter Bahnhofsviertel. Klaus Schmitz, rundes Gesicht und grauer Vollbart, kommt mit offener Lederjacke und einem dünnen weißen T-Shirt daher.
Ich fühle mich bei den Temperaturen pudelwohl. Also, vorausgesetzt, der Kaffee kommt noch.
Schmitz ist zum Diakoniezentrum in der Weserstraße 5 gekommen, mitten im Bahnhofsviertel. Obdachlose können dort frühstücken. Jetzt, in Corona-Zeiten, bekommt jeder, der will, nach dem Frühstück noch einen Lunchbeutel mit. 2 belegte Brötchen, einen Joghurt, Wasser, Obst und einen Schokoriegel. Schmitz greift gerne zu.
Na logisch, der Tag ist ja lang und wir haben jetzt auch noch kaum mehr Möglichkeiten, noch was zu machen. Ne?
Betteln und Flaschen sammeln, das ist nicht so einträglich wie sonst. Durch die Corona-Krise sind die Straßen leer und die wenigen Passanten bleiben auf Distanz. Die Angst vor Ansteckung regiert, aber nicht bei Schmitz.
Bei mir spielt sich die Angst nicht so hoch, weil ich sage, okay, man kann davon sterben, klar. Aber schlimmer als jetzt in der Lage kann ich nicht mehr kommen, eigentlich.
Schmitz sagt, er sei seit vielen Jahren wohnungslos. Im Moment schlafe er am Frankfurter Flughafen in Terminal 1. Tagsüber komme er in die Stadt. Auch Ramin, der in Wirklichkeit anders heißt, verbringt seine Tage auf der Straße. Die Obdachlosigkeit sieht man dem zierlichen Mann mit den funkelnden Augen nicht an. Aber auch er bemerkt, wie andere ihm jetzt ausweichen.
Die haben Angst, die haben diesen Gott vergessen. Der hat uns gegeben, dieses Leben, und nimmt dieses Leben. Fertig, aus. Wenn es meine Zeit gekommen ist, kommt. Dieses Coronavirus kann niemand treffen. Wer glaubt da? Ist so.
Ramin leidet sehr unter der aktuellen Situation. Seine Bitten um Geld liefen fast immer ins Leere, sagt er.
Alle sind asozial geworden. Das ist nicht mehr menschlich. In dieser Zeit, wo du zusammenstehen musst, stehen die nicht zusammen. Verstehst du, was ich meine? Das ist asozial. Ich lebe seit 28 Jahren hier und keiner will helfen.
Nur von professionellen Helfern bekomme er Unterstützung, etwa von der Diakonie. Jürgen Mühlfeld ist der Leiter des Diakoniezentrums im Bahnhofsviertel. Sein Tagestreff für Obdachlose, sagt Mühlfeld, sei nicht nur wegen der Essensausgabe wichtig.
Weil wir dann auch noch Duschen haben natürlich, oder Toiletten, die ganzen Dinge, die man normalerweise zu Hause in der Wohnung erledigt, die kann man halt als Obdachloser, Wohnungsloser dann bei uns im Tagestreff bekommen. Deswegen ist es gerade für diejenigen, die eben kein Zuhause haben und keine Unterkunft, jetzt existenziell, dass unsere Einrichtung auch weiterhin geöffnet ist.
Auf Hygiene wird geachtet, jetzt noch mehr als sonst. Maximal 50 Menschen dürfen gleichzeitig im Speisesaal sein. Die Mitarbeiter achten auf Sicherheitsabstand.
Am Anfang, als wir mit Masken rumliefen und auf Abstand achteten, haben die das noch etwas ins Lächerliche gezogen oder wenig ernst genommen. Aber seit den letzten 10 Tagen, würde ich sagen, ungefähr hat sich das doch schon auch sehr geändert. Die Abstände in der Schlange zur Essensausgabe, die werden eingehalten.
Klaus Schmitz muss man das nicht zweimal sagen. Er versuche ohnehin immer, sich vor Infektionen zu schützen.
Ich meide ja auch zum Beispiel am Flughafen Leute und setze mich da, wo ich höchstens alleine bin oder maximal 2 Leute da noch sind.
Auch aus Angst vor Diebstählen. Schmitz sagt, ihm sei vor einer Woche das Handy geklaut worden, als er schlief. Soziale Isolation, für Schmitz ist sie Alltag und das nicht nur wegen Corona.
Lunchpakete für Menschen ohne Obdach. Die Diakonie in Frankfurt macht in der Corona-Krise ein neues Unterstützungsangebot und ist dafür auch auf Spenden angewiesen. Tobias Lübben berichtete. Die Corona-Krise bringt vieles durcheinander. Der gewohnte Lebensrhythmus ist kaum mehr möglich. Viele Menschen machen sich Sorgen um Angehörige oder geraten selbst in existenzielle Nöte. Das spüren die Einrichtungen der Telefonseelsorge. Deren Nummer wird deutlich häufiger angerufen und viele Menschen mit seelischen Nöten suchen inzwischen auch auf anderem Weg ein hilfreiches Gespräch.
Ein immer wichtiger werdender Teil der Telefonseelsorge ist das Chatten, die Kommunikation übers Internet. Der Chat läuft vor allem mit jüngeren Menschen zwischen 12 und 30 Jahren, sagt die ehrenamtliche Telefonseelsorgerin Karin. Ihr wirklicher Name soll anonym bleiben. Sie berichtet über ihre Chat-Erfahrungen der vergangenen Tage.
Zu 100% waren das Thema Corona. Viele sind psychisch angegriffen, haben Depressionen, wie auch immer. Und das ist ein Thema, was noch obendrauf kommt und arge Sorgen macht gerade. Wie soll ich mich verhalten? Das Sorgenkarussell dreht sich sowieso im Kopf. Und dann kommt Corona noch dazu.
Das ist auch die Erfahrung von Markus Mütze, dem stellvertretenden Leiter der evangelischen Telefonseelsorge in Frankfurt.
Das ist eben nicht Corona als solches, sondern es geht dann darum, ich komme nicht mehr raus, ich bin sowieso einsam und für mich ist ein Kontakt im Geschäft immer eine tolle Sache gewesen und den habe ich jetzt nicht mehr. Dann geht es darum.
Auch viele junge Menschen haben Angst vor Quarantäne oder einer weiteren Verschärfung der Ausgangsbestimmungen.
Wir haben oft so schon mit Einsamkeit zu tun und dann eben noch mehr oder jetzt erst recht. Ich habe Thema gehabt jetzt auch Panikattacken, Angststörungen, Menschen, die das betrifft, die haben das noch mehr und die Einsamkeit ist eben die große Angst. Wie ist das, wenn ich in Quarantäne muss oder wenn wir alle zu Hause bleiben müssen?
Manche der Jüngeren berichten auch von Vorerkrankungen und chatten die bange Frage.
Was ist, wenn ich erkranke? Kann ich denn sterben? Diese Thematik, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, ist für junge Menschen natürlich noch viel gravierender und schwieriger als für Ältere, die da vielleicht sich schon mal mit auseinandergesetzt haben.
Oft melden sich Menschen, die einfach mal ein Ventil brauchen, um ihre Sorgen loswerden zu können.
Dafür sind wir da, dass wir uns die Zeit nehmen und dass man es auch mal aussprechen darf. Also Angehörige ist ja oft so oder Freunde, die hören es dann zum 10., 20. Mal. Die machen man vielleicht auch nicht mehr belasten. Und bei uns ist es eben so, wir sitzen da, wir haben die Zeit, mit uns kann man drüber reden und genau.
Die Jüngeren würden eindeutig das Internet bevorzugen, sagt Karin.
Junge Menschen, wenn ich denen am Ende des Chats sage, Mensch, du kannst dich auch per Telefon oder wie auch immer melden, die sagen ganz oft, die lehnen das ab. Nee, also anrufen würde ich nicht. Das ist einfach deren Medium, da sind die drin.
Karins Kollegin Petra nimmt die Telefonate entgegen. Eine ihrer Beobachtungen der vergangenen Tage.
Menschen zum Beispiel mit psychischen Problemen oder auch mit Behinderungen fallen jetzt ein wenig durch das Raster, weil viele ihrer Hilfsangebote, die sie normalerweise in Anspruch nehmen, ersatzlos wegfallen. Weil Werkstätten schließen, weil Treffs geschlossen sind, weil andere Ehrenamtliche vielleicht auch gar nicht mehr mitarbeiten können. Und das sehe ich als zusätzliches großes Problem, weil diese Menschen sowieso schon am Rande stehen und kaum gesehen werden.
Wichtig sei es, einfach zuzuhören und Fakten zu benennen. Denn oft machen sich Menschen auch Sorgen, weil sie Gerüchte gehört haben, die sie ängstigen. Der Frankfurter Markus Mütze weiß aber auch.
Gleichzeitig geht es im Moment um diffuse Ängste, die durch diese Ungewissheit hervorgerufen werden. Dadurch, dass wir nicht wissen, wie lange die Situation noch anhalten wird, kann eine besondere Belastung entstehen.
Die Corona-Krise löst bei vielen Menschen seelische Nöte aus. Die Telefonseelsorge bietet hilfreiche Gespräche an, per Telefon und neuerdings auch per Chat oder E-Mail. Wer Gesprächsbedarf hat, findet die bundesweite Telefonnummer und die Angebote zur Beratung per Mail oder per Chat unter der Internetadresse telefonseelsorge.de.
HR Info. Himmel und Erde.
Ich bitte Sie um Geduld, so die Kanzlerin am vergangenen Wochenende in ihrer Videobotschaft. Keine leichte Aufgabe angesichts der Krise, die uns alle fordert und ängstigt und anstrengt. Welche Kraft steckt eigentlich in der Geduld? Und was bedeutet es, sich in Geduld zu üben? Darum soll es heute gehen im Himmel und Erde Sonntagsthema. Jetzt in der Krise kommt die Geduld ja als ernste Aufforderung daher. Aber Geduld hat auch eine leichte, eine spielerische Seite. Nicht umsonst gibt es ja zahlreiche Geduldsspiele. Tatsächlich kann man Geduld auch so lernen und einüben. Zum Beispiel beim Puzzlespiel.
Seit ich denken kann, puzzle ich. Früher zusammen mit meiner Mutter und mittlerweile am liebsten abends auf dem Sofa. Da rücke ich dann die zwei kleinen Couchtischchen zusammen, lege mein Puzzlebrett drauf und los geht's. Und mein Mann Uli sitzt dann meistens kopfschüttelnd oder auch manchmal ziemlich genervt neben mir.
Also du bist da ein Stück weit wirklich in deiner eigenen Welt und abgetaucht. Und man merkt schon auch an, das hat, glaube ich, was Meditatives für dich. Bist du auch manchmal nicht so ganz ansprechbar, also wirklich auch ein bisschen versunken.
Da ist was dran. Wenn ich die kleinen Teile nach Kanten, Nasen und Buchten sortiere, so lange suche, bis etwas zusammenpasst und ganz langsam das große Ganze, das Motiv zu sehen ist, da fällt die ganze Anspannung von mir ab. Der stressigste Tag ist dann vergessen.
Das ist so ein Hobby, wo ich sage, so, um Gottes Willen, ich würde da wahnsinnig werden.
Ja, man braucht schon einen gewissen Ehrgeiz beim Puzzeln. Und natürlich Geduld. Ehrlich gesagt brauchen die Mitbewohner die auch. Denn meine Puzzle sind meistens 1000 Teile groß und das dauert dann schon mal 3 Tage, bis die fertig sind.
Also ich bin froh, dass du die Dinger nicht aufklebst, wie das manche Leute machen. Das wäre der Horror. Ich weiß aber auch, dass es Puzzler gibt, die dich für total bescheuert halten, weil du die Dinger fertig hast, letztes Teil rein, streichst einmal drüber, sagst, top, fertig und dann kommt's ab wieder in die Schachtel.
Trotzdem ist mir schon wichtig, welches Motiv ich puzzle. Ich mache gerne Kunstmotive. Macke, Picasso, Van Gogh oder auch Pollock. Ich habe sogar 2 ganz ohne Motiv, die sind einfach nur einfarbig. Und ja, es gibt auch ein Motiv, mit dem ich Uli zur Weißglut bringen kann.
Also was überhaupt nicht geht, das ist mein absolutes Horrorpuzzle. 1500 Teile Babys. Das sind irgendwie solche mini kleinen Babybildchen, einfach Reihe an Reihe gelegt. Furchtbar.
Abgesehen davon hat sich mein Mann an mein Hobby gewöhnt. Er kann dem Puzzeln sogar mittlerweile was Gutes abgewinnen.
Bei vielen anderen Hobbys, Stricken oder Nähen, da ist ja dann nachher was da. Da muss ich diese Socken, diese Mütze, diesen Schal noch anziehen. Und das ist wirklich, Puzzeln ist was für dich und es bleibt bei dir.
Na also, dann sind ja alle zufrieden. Ha! Und das Puzzle ist auch fertig.
HR-Info-Reporterin Yvonne Koch, ihr durften wir über die Schulter blicken bei ihrer Puzzle-Leidenschaft. Ein erholsames Geduldsspiel für sie. Für ihren Mann eher eine herausfordernde Geduldsprobe. So ist das mit der Geduld. Und um die Geduld geht's im Himmel und Erde Sonntagsthema. Wir haben es ja eben schon gehört, die Geduld ist durchaus nicht jedermanns Sache. Da gibt es schon große Typenunterschiede. Aber es gibt auch Situationen, wo man nicht darum herumkommt, Geduld zu lernen. Für Europäer ist das oft der Fall, wenn sie nach Afrika kommen. Das Leben hat da einen anderen Takt. Und die Geduldsübung in der Umgangssprache Kiswahili einen Namen. Pole Pole.
Pole Pole, when a pole ufika.
Pole Pole, immer schön langsam. Wer langsam geht, kommt sicher an. Wer sich beeilt, bekommt nicht, was er will. Das ist das Lebensgefühl in Kenia, das die Sängerin Susanna Ovillo hier musikalisch beschreibt. Klingt ja erstmal ganz entspannt. Doch für Menschen wie mich, die mit einem anderen Verständnis von Tempo und Pünktlichkeit aufgewachsen sind, ist der Takt in Kenia oft eine Geduldsprobe. Die Menschen haben Zeit. Zeitgefühl haben sie meist keins. Viele geben unumwunden zu, dass sie nicht pünktlich sein können.
Like now, you see, I'm supposed to meet someone.
Jetzt soll ich eigentlich jemanden treffen um 12 Uhr, aber es ist ja schon 12. Ein paar Stunden zu spät zu einer Verabredung. Das passiert ständig und keiner weiß warum.
Just happened. I don't know.
Die Entschuldigungen bei privaten Treffen sind oft eher halbherzig.
Someone will show up an hour late and just be like,
jemand kommt eine Stunde zu spät und sagt dann einfach, ich bin doch jetzt hier, was soll die Aufregung?
I'm finally here, so what's the big deal?
Aber auch bei offiziellen Terminen ist keine große Kreativität gefragt, um die Verspätung zu erklären.
Mostly they say that they're very busy.
Meist sagen sie, dass sie sehr beschäftigt waren oder dass sie im Verkehr stecken geblieben sind.
Caught up in traffic. That's what they see.
Tatsächlich sind die Straßen in der Hauptstadt Nairobi oft verstopft. Das versuche ich auf dem Weg zu einer Verabredung einzukalkulieren. Aber die meisten Kenianer überlegen lieber, wie viel der andere wohl zu spät kommt.
You're told to go around 11.
Wenn dir gesagt wird, dass du um 11 da sein sollst, gehst du lieber erst um 12 hin. Denn du weißt ja, dass der andere zu spät kommt.
Knowing that that person will be late.
Irgendwann trifft man sich schon, alles kein Problem. Da gilt immer noch das Sprichwort, die Europäer haben die Uhren, Afrikaner haben die Zeit. Beruhigend ist ja wirklich, dass alles am Ende meist doch klappt. Man braucht eben nur ein bisschen mehr Geduld.
Na also, mit Geduld klappt alles. So die Erfahrung unserer Korrespondentin Antje Diekans aus dem ostafrikanischen Nairobi. Dass es sich auszahlt, wenn man sich im Leben in Geduld übt, das hat vor Jahren schon ein berühmt gewordener Verhaltenstest ergeben, der sogenannte Marshmallow-Test.
Der sogenannte Marshmallow-Test wurde vor ziemlich genau 50 Jahren von dem Psychologen Walter Mischel erfunden. Mischel stammt aus Österreich und er war damals Professor in Kalifornien. Seine Testpersonen waren Kinder. Kinder im Alter von 4 oder 5 Jahren. Jeweils einzeln bekam jedes Kind zunächst ein paar Fragen gestellt. Wenn es die beantwortet hatte, dann bekam es als Belohnung zum Beispiel ein süßes Marshmallow auf einem Teller vor sich hingestellt. Und dann erklärte Walter Mischel dem Kind, er müsse nun für ein paar Minuten nach nebenan gehen. Und wenn du mit dem Aufessen von diesem Marshmallow wartest, bis ich zurückkomme, dann bekommst du noch ein zweites Marshmallow geschenkt. Einige Kinder verzehrten die Belohnung sofort. Andere warteten, bis Mischel wieder zurückkam und erhielten ein zweites Geschenk. Im Internet findet man Filmaufnahmen von dieser Wartezeit. Man sieht deutlich, wie schwer es den Kindern fällt, dem Impuls zum sofortigen Aufessen der süßen Belohnung geduldig zu widerstehen. Mit den Kindern wurden jeweils auch noch andere Tests gemacht, aber die wirklich spannenden Befunde ergaben sich erst mehr als 10 Jahre später. Da wurden dieselben Kinder, nun als Jugendliche, nämlich in Folgestudien einbezogen. Diejenigen, die im Alter von 4 oder 5 Jahren geduldig auf das zweite Marshmallow gewartet hatten, hatten 10 Jahre später im Durchschnitt bessere Schulnoten als die Schnellesser. Sie konnten sich besser konzentrieren, sie hatten eine höhere Stresstoleranz und sie waren selbstbewusster. Weitere 10 Jahre später hatten diese frühgeduldigen Kinder weniger Drogenprobleme und zum Beispiel häufiger einen Hochschulabschluss als die Schnellesser. Seitdem gibt es unter den Psychologen Debatten darüber, in welchem Maße die Impulskontrolle, so das Fachwort, eine angeborene Grundlage hat und in welchem Maße die Impulskontrolle durch das soziale Umfeld beeinflusst und verändert werden kann. Sicher ist aber, dass Impulskontrolle, sprich Geduld, ganz wesentlich zu einem gesünderen Leben, zu einem erfolgreicheren Leben und insgesamt zu einem glücklicheren Leben beitragen kann.
Impulskontrolle, ein anderes Wort für Geduld. Geduld ist eine Tugend und in Zeiten von Corona ist diese Tugend gefragt wie noch nie. Es ist noch lange nicht in Sicht, wann wir wieder zu unserem gewohnten Alltag zurückkehren dürfen. Da hilft nur Geduld. Geduld ist aber auch eine Eigenschaft, die uns in weniger bewegten Zeiten weiterhilft. Matthias Sutter ist Buchautor und Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Er hat der Geduld ein ganzes Buch gewidmet. Die Entdeckung der Geduld heißt es, Ausdauer schlägt Talent. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat darüber mit Matthias Sutter gesprochen.
Der Buchtitel von Ihnen, der sagt es ja ganz deutlich und ganz direkt, Geduld ist eine positive Eigenschaft. Wobei hilft uns Geduld?
Im Grunde beim Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft. Oder lassen Sie mich versuchen, mit der Krise zu veranschaulichen. Geduld hilft uns jetzt, möglichst schnell aus der Krise rauszukommen. Das Halten an die Maßnahmen, Social Distancing, Befolgen von Ausgangsbeschränkungen und so weiter, ist etwas, was vielen schwerfällt. Ja, wir würden das lieber alle ganz anders machen. Aber das tun wir deswegen, oder hoffentlich tun wir deswegen, weil wir in naher Zukunft uns daraus einen größeren Ertrag versprechen, als wenn wir das jetzt nicht tun würden.
Mhm. Warum ist Geduld gerade für Sie als Volkswirtschaftler ein spannendes Thema?
Also Geduld ist im Grunde ein zentrales wirtschaftliches Thema, wenn Sie beispielsweise ganz normal so in Einsteigervorlesungen sich darüber Gedanken machen, wie Unternehmen investieren. Das geht nur dann, wenn Leute ihr Kapital zur Verfügung stellen. Heißt nichts anderes, wie wenn Leute nicht alles, was sie haben, sofort verkonsumieren, sondern eben etwas sparen, auf die Seite legen, damit andere was draus machen können. Und das ist im Grunde nichts anderes wie eine Abwägung zwischen Gegenwart und Zukunft die ganze Zeit. Das ist so der Kern, den die Volkswirte gerne betrachten, aber es geht in ganz viele Bereiche rein. Beispielsweise in Bildungsentscheidungen ganz stark. Bleibe ich länger in der Schulbank sitzen, auch wenn es nicht immer so lustig ist in der Schule, um dann in der Zukunft besser gebildet und bessere Chancen zu haben? Oder gehe ich eben heute schon mit 15 schnell arbeiten, um dann möglichst ein bisschen was zu verdienen und schnell eigenes Geld zu haben?
Also Geduld ist ja aber erstmal auch eine Leistung, die ich erbringen muss irgendwie. Es ist irgendwie für die meisten von uns doch schwierig. Warum fällt uns Geduld dann oftmals doch so schwer?
Sie haben das sehr, sehr schön gesagt. Also Geduld heißt ja nicht einfach da sitzen, nichts tun, warten, bis die Welt schön und gut wird, sondern da muss man auch aktiv darauf zuarbeiten. Also zum Beispiel bei Bildung, zum Beispiel bei Investitionen in Unternehmen beispielsweise. Warum fällt es uns schwer? Weil eben in ganz vielen Situationen der Mensch lieber jetzt das nehmen würde, was er so gleich kriegen kann. Ja? Also Altersvorsorge heißt, ich verzichte auf gegenwärtigen Konsum. Und natürlich wäre es schöner, ins Geschäft reinzugehen und mir wieder einen Gefallen zu tun und etwas zu kaufen.
Mhm. Ist interessant, dass Sie den Geduldsbegriff ja dann doch ziemlich ausweiten. Das ist ja fast sowas wie eine Lebenstechnik, die Sie da uns vor Augen stellen.
Ja, also so würde ich das sehen tatsächlich. Also ein Missverständnis, das ich häufig erlebe, ist, dass jemand sagt, ja, aber Geduld, das ist doch, wenn jemand bei der Ampel, der vor mir steht, bei Grün nicht gleich losfährt und dass ich da nicht gleich auf die Hupe trete. Ja, das mag schon sein, aber das ist letztlich unbedeutend. Geduld ist so eine Fähigkeit, wirklich langfristige Ziele auch gegen Widerstände durchbringen zu können und wirklich ausdauernd dran zu bleiben. Ich vergleiche das ja gerne mit einer Bergwanderung. Da ist der Aufstieg selten schweißfrei und selten unanstrengend. Aber oben das Ziel erreicht zu haben und ins Tal runterzuschauen, ist dann ganz toll.
Wir haben ja im Moment im Grunde alle eine Geduldsprobe zu bestehen. Können wir Geduld auch lernen? Können wir Geduld auch üben? Also im Moment sicherlich ist das ja fast so ein Übungsfeld, was wir im Moment haben, oder?
Sehr, sehr stark. Etwas, was zu funktionieren scheint, sind Visualisierungen. Also stell dir vor, wie sieht es in der Zukunft aus? Was möchtest du erreichen? Warum willst du das erreichen? Und was heißt es jetzt für dich? Ganz konkret auch, wo muss man dranbleiben? Wo muss man vielleicht auch mal Einschränkungen in Kauf nehmen? Und genau das führt uns doch zurück zum Ausgangspunkt, die Krise. Wir müssen Geduld haben, weil wir dieses Ziel haben, in wenigen Wochen praktisch die Viruspandemie irgendwie einzudämmen. Und dafür muss man uns wirklich dieses Ziel vor Augen malen, was brauchen wir, um dorthin zu kommen. Und das hilft.
Ausdauer schlägt Talent. Geduld ist eine wertvolle Tugend. Das sagt der Buchautor Matthias Sutter. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihm gesprochen. Soweit unser Himmel und Erde Sonntagsthema über die Kraft der Geduld. Das Leben, wie wir es jetzt erleben, hat sich ja radikal verändert. Die mobile Gesellschaft steht still, keine Reisen mehr, keine Verabredung. Der Telefonanbieter auf meinem Smartphone schreibt mir in einer Endlosschleife: Bleib zu Hause. Eine vollkommen neue Erfahrung, für die meisten von uns jedenfalls. Die alten christlichen Mönche kennen das schon eher. An einem Ort zu bleiben, das ist eines der Grundprinzipien der Benediktiner. Stabilitas loci heißt es bei denen. Aus diesem Wissen heraus hat jetzt ganz aktuell der Benediktinerpater Anselm Grün eine Gebrauchsanleitung geschrieben für die Quarantäne.
Ja, dieses kleine Büchlein ist schnell gelesen. Doch am Ende dieser 95 Seiten war ich mir sicher, hätte ich gerade die Zeit, nochmal von vorne anzufangen und den Inhalt wirklich zu verinnerlichen, ich käme mit Anselm Grün besser durch diese Zeit als ohne ihn. Der 75-jährige Benediktiner, der als Priester und Theologe in der Abtei Münster-Schwarzach lebt, schreibt nicht nur Bücher, die in Millionenauflagen verkauft werden, er ist auch spiritueller Begleiter für Manager oder für Priester, Ordensleute und kirchliche Angestellte in persönlichen Krisen. Nun leben wir gerade alle in einer Krise. Als Seelsorger sorgt er sich um unsere Seelen und rät uns, die falsche Sorge von der rechten Sorge zu unterscheiden. Die falsche Sorge sei auf sich fixiert. Sie basiere auf Angst, Misstrauen und könne jede Beziehung von der Partnerschaft bis hin zur gesamten Gesellschaft stören oder sogar zerstören. Sinnbild für diese falsche Sorge sei der Hamsterkauf. Die rechte Sorge sei geprägt von Vertrauen, Mitgefühl und Solidarität. Im Kapitel »Keine Angst vor Emotionen« liest sich Anselm Grün dann so. Zitat: »Wir dürfen bei Fehlschlägen und in Krisen trauern, dass etwas nicht wahr geworden ist, zulassen, dass es wehtut und dieses Akzeptieren und Zulassen ausdrücken im Gespräch, in einem Tagebuch, einem Lied, im Gebet. Oder eine andere Kostprobe: Diese Krise ist vielleicht die größte Krise der Nachkriegszeit und doch dürfen wir uns freuen, lachen, genießen. Wir sollen es sogar. Schämen Sie sich nicht dafür, dass Sie Momente des Glücks haben in diesen Tagen. Genießen Sie sie. Wir brauchen diese Augenblicke, denn es sind die Auszeiten, die Schutzräume, die Nischen, die uns Atem holen und Kraft tanken lassen für alles, was wir derzeit bewältigen müssen. Zitat Ende. Zyniker werden nun sagen, das hört sich an wie Ratgeberlektüre. Und ein bisschen ist es so. Aber müssen wir uns nicht gerade alle neu erfinden? Am Arbeitsplatz, in der Familie? Da ist manchmal guter Rat teuer. Dieser Mönch in seiner Zelle macht Vorschläge. Dass die WG die Tischtennisplatte aus der Rumpelkammer holt, dass die Familie eine halbe Stunde pro Tag Englisch spricht, dass wir uns Wochenziele setzen und uns nicht nur berieseln lassen. All dies verhindere den Lagerkoller. Und vor allem, weil viele durch das Virus gerade aus dem Rhythmus gebracht wurden, schlage nun die Stunde der Rituale. Denn, so wörtlich, all das, was dem Alltag vorher Struktur und Form gegeben hat, bricht weg. Und wenn wir aus unserem Rhythmus sind, werden wir unruhig und friedliches Zusammenleben wird unmöglich. Wir brauchen in unserem Alltag Geländer, an denen wir uns orientieren und festhalten können, die uns Sicherheit geben und Halt. Zitat Ende. Und weil uns diese Geländer gerade wegbrechen, zieht er die Konsequenz: Wir brauchen neue Rituale, also Geländer für die Seele. Das können aber müssen nicht per se religiöse Rituale sein, da ist Anselm Grün ganz pragmatisch. Er empfiehlt zum Beispiel, sich jeden Tag 10 Minuten zu nehmen, um einfach nur zu atmen, bewusst und langsam und so der Gefahr zu entgehen, von Katastrophenmeldung zu Katastrophenmeldung zu hetzen. Der drohenden Kurzatmigkeit lässt sich mit Ritualen etwas entgegensetzen, damit wir einen langen Atem haben. Aber ist ein Buch, das in einem solchen Tempo geschrieben ist, nicht selbst kurzatmig? Nein, hier hat sich einer im Laufe seines langen Lebens ein solches Lungenvolumen drauf geschafft, dass er Menschen, die für solche Art Lektüre empfänglich sind, durchaus helfen kann. Und auch wenn sich das so anhört, als ignoriere Anselm Grün wirtschaftliche und materielle Sorgen und empfehle, gegen die Existenzängste die Tischtennisplatte aufzustellen und Atemübungen zu machen, er rät uns allen, nicht nur darüber nachzudenken, wie wir den aktuellen Schlamassel als Einzelne bewältigen, er rät uns, auch langfristige Ziele ins Auge zu fassen, auch wenn er es nur anreißt. Aber Anselm Grün ist überzeugt, dass unsere Gesellschaft künftig eine andere sein wird und muss, mit mehr Askese, mehr Solidarität mit Armen, Kranken, ausgegrenzten Schwachen, mit der Umwelt und mit anderen Völkern und Nationen, mit mehr Empathie. Und er wirkt da durchaus zuversichtlich. Und ich, der ich in Nicht-Krisenzeiten andere Bücher bevorzuge, muss anerkennen, diese 95 Seiten haben mich bereichert. Und ich schlafe wieder besser, ohne über Anselm Grün eingeschlafen zu sein.
Quarantäne, eine Gebrauchsanleitung. So heißt das aktuelle neue Buch des Benediktinerpaters Anselm Grün. Andreas Mein hat es für uns gelesen. Erschienen ist das Buch im Herder Verlag. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Die Sendung gibt's auch als Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.